Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind-Podcasts. Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Louise Wilaine Zürcher. Sie ist Geschäftsführerin des IFRP, dem Institut für Familienrechtspsychologie in Solothurn in der Schweiz. Ich wollte von der erfahrenen Psychologin und Gutachterin erfahren, was es mit hochstrittigen Eltern auf sich hat, wie man ihnen helfen kann und welche Folgen diese Hochstrittigkeit für die involvierten Kinder und Jugendlichen haben kann. An dieser Stelle auch noch ein Hinweis auf das Fortbildungsangebot der Goldkind-Stiftung. Jeden Monat finden online kostenlose Fortbildungen zu verschiedensten Themen statt. Alle Informationen hierzu findet ihr unter goldkind-stiftung.de/fortbildungen-von-goldkind.
Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
Liebe Louise Wilaine Zürcher, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um ein wenig über Familien, über Beziehungen, über Dinge, die dabei schiefgehen können und was das alles für die Kinder und Jugendlichen in diesen Familien bedeutet, sprechen zu können. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Wir wollen ja heute auch so ein bisschen über das Thema hochstrittige Eltern sprechen. Vielleicht für diejenigen, die sich darunter relativ wenig vorstellen können, können Sie uns vielleicht mal kurz erklären, was man darunter eigentlich versteht?
Ja, im Kern ist elterliche Hochstrittigkeit ein Phänomen, das aus chronisch unbewältigten oder chronisch unbehandelten Nachtrennungskonflikten entsteht. Und zwar, vielleicht, Sie kennen das bestimmt, Menschen trennen sich und dann geht's erstmal hoch zu und her. Ja, man denkt, wie konnte ich nur mit diesen Menschen zusammen sein? Man zieht auseinander, man teilt die Kinder auf nach gewissen Plänen und Regeln und man kann sagen, das läuft mal besser, mal weniger gut. Man heult sich bei seinen Freunden aus, das ist alles noch nicht hochstrittig. Manche dieser Elternteile, die gehen dann in eine Beratung oder in eine Mediation und können sich da über die Punkte, in denen sie sich uneinig sind, einigen. Die sind nicht gemeint. Wir meinen auch nicht die, die 5 Jahre nach der Trennung manchmal gemeinsam campen gehen können, weil es die Kinder so freut. Wir meinen die Eltern, die eben nach diesen Mediationen, nach der Umgangsregelung durch das Gericht oder durch das Jugendamt plötzlich, dass der Streit eigentlich immer mehr eskaliert, immer chronisch wird in der zeitlichen Dimension, aber auch eskaliert in der Intensität des Konflikts und die Eltern sich die gemeinsamen Kinder oder das gemeinsame Kind überhaupt nicht mehr gönnen können. Das geht in der Regel bei unserer Klientel so weit, dass die Eltern beginnen, gerichtsnotorisch zu werden, sich gegenseitig mit Strafanzeigen einzudecken, auch sehr häufig unjustizierbare Vorwürfe von sexuellem Kindesmissbrauch. Und die Eltern geben sich Diagnosen. Sie sagt, er sei ein Narzisst. Er sagt, sie sei eine Borderlinerin. Das sind so die Klienten, die wir meinen, wenn wir hochstrittig meinen. Wir meinen Kinder, die komplett aus dem Fokus vergessen werden, die Kinder, die in einen unmenschlichen, unerträglichen Loyalitätskonflikt gezwungen werden und Kinder, denen ein ganz wichtiges, großes Recht und auch eine Entwicklungsbedingung genommen wird, nämlich beide Eltern gleichermaßen zu lieben. Also wir sprechen von hochstrittig, meint eigentlich, dass ein Konflikt so lange nicht bearbeitet wird, bis die Kinder massiv darunter leiden. Leider geht dieses Phänomen auch einher mit, nicht nur mit Strafanzeigen, sondern auch mit Eltern-Kind-Entfremdung. Das heißt, dass Kinder den Kontakt zu einem Elternteil verlieren, weil sie es nicht mehr aushalten oder weil ihnen das vom anderen Elternteil wie vergönnt wird.
Sie haben es gerade schon angesprochen, am Ende werden die Kinder dabei ja so ein Stück weit zum Spielball. Also wenn sich die Eltern den Kopf einschlagen, ist das eine Sache im übertragenen Sinne natürlich hoffentlich nur. Aber die Kinder stehen ja dazwischen und werden quasi wie so ein Spielball hin und her gespielt, weil natürlich die Mutter sagt, der Vater ist ganz doof und ganz schlimm und überhaupt, und wie kannst du da überhaupt nur die Zeit verbringen, und das Kind gleichzeitig vom Vater hört, die Mutter ist ganz schlimm und überhaupt, und dann verbringt das Kind bei dem einen Elternteil vielleicht Zeit und vielleicht hat es sogar Spaß dort, darf aber eigentlich ja nicht erzählen, wie toll es war bei dem anderen Elternteil, weil man ja auch irgendwie da die Stimmung nicht zerstören möchte. Was genau macht das denn mit den Kindern an der Stelle? Die wissen doch eigentlich überhaupt gar nicht mehr, wo sie sich wohlfühlen dürfen, oder?
Also, wenn wir Kinder angucken, wenn die auf die Welt kommen, wenn die ihre Bindungsrepräsentationen entwickeln, bis 3 Jahre, manchmal auch ein bisschen drüber hinaus. Eltern repräsentieren in einer Vielzahl oder in der Mehrzahl aller Fälle, repräsentieren Eltern für ihre Kinder alles, was gut und richtig ist. Alles. Die ganze Welt legen diese Eltern ihren Kindern zu Füßen. Und wenn diese Eltern in einer Art Kriegszustand sind, und das sind hochstrittige Eltern, da ist kein Stein mehr auf dem anderen. Da wird jede Türe mit so viel Nachdruck zugeknallt, dass die Kinder genau wissen, jetzt kam wieder ein Brief vom Anwalt oder so. Und dann dieser Kriegszustand, der wieder läuft diametral dieser Vorstellung von allem, was gut und sicher ist. Das heißt, wen die Kinder am meisten lieben, das sind schwer verwundete Menschen. Und ich sage das nicht leichtfertig. Ich erlebe in meiner täglichen Arbeit als Sachverständige, Gutachterin, ich mache sehr viele angeordnete Elternberatungen, ich arbeite in einem Interventionsprogramm für hochstrittige Eltern und ihre Kinder mit. Und ich sehe dort Kinder, die sind in großer Sorge um ihre Eltern. Das bedeutet eigentlich, diese Kinder werden parentifiziert. Parentifiziert ist eine Form von emotionalem Missbrauch. Das heißt, wir haben Eltern, die mit ihrem Streit eigentlich direkt dafür sorgen, dass ihre Kinder misshandelt werden. Und das ist das, was für diese Kinder eigentlich, das geht überhaupt nicht. Und ich treffe jetzt sehr viele Erwachsene, aufgrund meiner Tätigkeit, schreiben mir auch, und die schreiben mir dann, wissen Sie, ich war ein Kind, dessen Eltern so stark gestritten haben, dass ich bis heute keinen Kontakt mehr zu meinem Vater habe oder dass ich erst auf der Beerdigung meiner Mutter wieder irgendwie mich mit ihr auseinandersetzen konnte. Also das ist wirklich aus Kindern, die in der Klemme sitzen oder Kindern, die diesen Zwiespalt mit sich herumtragen müssen, die in dieser Konstellation aufwachsen, die gezwungen werden, mit so viel emotionalem Missbrauch und so viel Misshandlung aufzuwachsen, werden Erwachsene, die beziehungs- und bindungsgestört sind.
Bevor wir gleich nochmal weiter auf die Folgen für die Kinder und Jugendlichen eingehen, jetzt könnte man ja sagen, das sind Extremfälle, das sind ganz wenige, das passiert gar nicht so oft. Ich habe Zahlen gefunden, zugegebenermaßen nicht ganz aktuell, ich glaube von 2007, aber da schätzt man, es sind zwischen 8 und 10% der Trennungsfamilien in Deutschland, die man dieser Hochstrittigkeit quasi zuordnen kann. Das sind ja schon ziemlich viele, oder?
Das ist eine Epidemie. Stellen Sie sich vor, irgendeine Krankheit gibt's und daran erkranken 10% der Erwachsenen in Deutschland und ihr Leben geht vor die Hunde, sage ich jetzt mal. Und die geben ihr ganzes Geld für die Behandlung dieser Krankheit aus. Sie verlieren ihre Lebensfreude. Sie wollen sich nicht mehr binden an jemand anderes, weil es könnte ja sein, dass es wieder so schief geht. Dann würde man sagen, wir haben ganz viele Präventionsprogramme. Es gäbe Plakatkampagnen. Es gäbe ein Bundesministerium dafür. Gibt's aber nicht. Diese Menschen werden auch größtenteils sich selbst überlassen. Und vielleicht geraten Sie an einen klugen Berater oder eine kluge Beraterin, die Ihnen sagt, ja, aber Sie haben die Verantwortung, Sie müssen das wieder in Ordnung bringen. Und die gucken mich an und sagen, sag mal, geht's noch? Wie soll ich denn das machen? Also die Menschen werden auch mit diesem Problem, die fühlen sich nicht nur, die werden auch effektiv, das ist in der Schweiz, ich lebe und arbeite ja in der Schweiz, auch so. Diese Hochstrittigen Eltern haben die Kapazität, Fachpersonen wie Beistandspersonen oder Umgangsbegleitende ziemlich zu nerven. Die binden viele Ressourcen und man hat wenige Instrumente, was man mit diesen Eltern machen kann.
Mal eine etwas laienhafte These von mir. Wenn man sich das mal anschaut, worüber diese Menschen ja auch streiten, das ist ja jetzt nichts, was besonders speziell ist. Also die Themen, über die hochstrittige Eltern streiten, sind ja jetzt nicht vollkommen außergewöhnlich. Das sind ja Themen, die normale, in Anführungsstrichen, Trennungsfamilien sicherlich auch häufiger miteinander haben, nur eben nicht in dieser Extremität oder in dieser extremen Ausprägung, in dieser nachhaltigen Langlebigkeit der Streitthemen. Kann man denn beobachten, dass diese Hochstrittigkeit vielleicht eher bei Trennungseltern entsteht, die die Trennung länger hinausgezögert haben, also wo diese Anspannung über diese Streitthemen immer sich weiter angestaut hat, oder gibt es da eigentlich keinen Unterschied?
Ich sehe keinen Unterschied. Ich habe ein paar, private Hypothesen, weil ich habe sie nicht, bringen Sie so ein Thema mal durch die Ethikkommission, das ist also gar nicht so einfach, das zu erforschen, obwohl ich mein erstes Herz hat wirklich für die wissenschaftlichen Aspekte von Psychologie geschlagen. Ich habe so ein paar private Hypothesen. Die erste ist, Menschen mit einem erhöhten Maß an Neurotizismus, die neurotischer sind, die leicht gekränkter sind, die schneller zu verunsichern sind, die vielleicht in ihrer Biografie ein traumatisches Erlebnis haben. Und es gibt eine andere Gruppe, Eltern, die ein totes Kind haben. Das heißt, die Eltern, die haben zusammen ein Kind bekommen, das ist gestorben, oder sie hatten eine Fehlgeburt, oder ihr Kind ist nach der Geburt verstorben. Diese Eltern, die kommen sofort in diese Kategorie der Hochstrittigen. Also die sind ganz schnell da. Ich arbeite seit vielleicht 15 Jahren auf diesem Gebiet und kann Ihnen sagen, ich frage immer die Eltern, haben sie ein Kind, das gestorben ist? Und das ist für mich unglaublich auffällig. Also es ist wirklich wie die Faust aufs Auge. Ja, woher wissen Sie das? Ja, weil Sie sind nicht der Erste, der auf diesem Sofa in meiner Praxis sitzt und der dieses Problem hat, das sie haben. Und deswegen wollte ich sie fragen, manchmal gibt es eben Leute, die gehören auch zu der Gruppe. Also ein totes Kind, erhöhte Werte an Neurotizismus. Und ich würde sagen, dieses Ich werde dir nie verzeihen, also dieses Nachtragende, dieses Ich beherberge in mir drin ganz viel Bitterkeit, Wut, Frust. Die Eltern sagen ja oft, sie streiten wegen der Kinder, aber sie streiten nur wegen sich selbst. Und sie streiten wegen Erlebnissen, Enttäuschungen, wegen Wertunterschieden in den Werten. Manchmal streiten sie auch, weil sie nicht dieselbe Sprache gesprochen haben. Wirklich, eine Mutter sprach nur Spanisch, der Vater sprach nur Deutsch und die haben sich überhaupt nicht verstanden. Die haben über Google Translate ihre Beziehung geführt und dann, die haben so gestritten, weil sie sich nicht verstanden haben. Und das hatte mit ihrem Kind überhaupt nichts zu tun. Wenn man dann die Eltern sagt, ja, aber sie sagen, sie streiten wegen der Kinder, aber ist denn ihr Kind für ihren Streit verantwortlich? Dann sagen sie, nein, niemals. Unser Kind ist perfekt, es ist wunderbar, aber der andere Elternteil, der macht das Kind kaputt und der ist ein Schwein und der sollte nie mehr das Kind sehen dürfen. So.
Kurze Nachfrage zu dem verstorbenen Kind. Würden Sie da auch die Kategorie verlorenes Kind, also während der Schwangerschaft zum Beispiel, mit reinbeziehen?
Fehlgeburten in der Schwangerschaft. Ich frage das immer nach, wenn ich Eltern begutachte, wegen einer Kinderschutzfrage, frage ich immer, haben sie ein Kind verloren in der Schwangerschaft? Es kann auch wirklich eine kurze Gestationszeit gewesen sein. Und ich habe einfach so eine große Überschneidung. Ich habe dann so in meinem Kopf ein Modell zwischen Eltern, die streiten, und Eltern, die ein Kind verloren haben. Und die Schnittmenge ist riesig. Also wir haben es auch oft mit Eltern zu tun, die wirklich unbedingt ein Kind haben wollten, die sehr, sehr weit auch über ihre persönlichen Grenzen, über ihre finanziellen Grenzen gegangen sind, die nach Spanien gefahren sind oder nach Tschechien, um ein Kind mittels In-vitro-Fertilisation zu bekommen. Und diese Eltern, das Kind ist dann das goldene Kalb. Und sie sagen, ich streite wegen meinem Kind, weil das ist so wertvoll. Ich habe so viel bezahlen müssen, so viel investieren müssen, um dieses Kind zu bekommen. Und ich denke mir dann manchmal, dass so ein Prozess der künstlichen Befruchtung, der ein Kind um jeden Preis, überspitzt gesagt, vielleicht auch zu einer inneren Kränkung führen könnte, die dann auch wieder ihren Neurotizismus erhöht. Wir sehen, dass es gibt Persönlichkeitsakzentuierungen und Persönlichkeitsstörungen, die eine höhere Konfliktneigung haben. Aber ich habe schon mehr Borderlinerinnen getroffen, die gar nicht hochstrittig sind, die einfach sehr viele verschiedene Partner haben, aber nicht die mit keinem durch ein hochstrittiges Verhältnis verbunden sind. Deswegen würde ich nicht sagen, dass ein Prädiktor für Hochstrittigkeit in einer gewissen Persönlichkeitsstörung liegt. Aber natürlich, wir wissen über dissoziale oder narzisstische Persönlichkeitsakzentuierungen, dass sie natürlich eine höhere Konfliktneigung haben. Auch eine erhöhte Kränkbarkeit.
Sie hatten vorhin schon die Parentifizierung angesprochen. Kommt die auch ein Stück weit daher, dass Kinder sich verantwortlich fühlen für die Gemütslage ihrer Eltern, weil sie eben anfangen, darüber nachzudenken, was kann ich denn dem jeweiligen Elternteil über meine Zeit bei dem anderen Elternteil erzählen? Wie kommuniziere ich denn richtig, um da diese Stimmung nicht wieder zum Überkochen zu bringen? Also, dass man quasi Verantwortung übernimmt, vermeintlich, für die Laune, für die Gefühlslage der eigenen Mutter, des eigenen Vaters?
Ja, also ich würde sagen, ganz viele Kinder gehen so weit. Ich würde das nicht unter Lügen einordnen, aber die erzählen irgendwas, um keinen Stress zu haben. Weder da noch da. Und ich kann mich an ein 4-jähriges Mädchen erinnern, das ich begutachtet habe, dass immer wenn sie bei der Mutter war, der Vater hatte nur begleitenden Umgang und seine Eltern durften das Kind gar nicht mehr sehen. Und immer wenn das Mädchen zu der Mama gegangen ist, hat sie gesagt, der Großvater hat mir wieder an den Hintern gefasst, das sollte er doch nicht. Und wir wussten, der Großvater hat das Kind gar nicht gesehen. Überhaupt nicht. Er durfte das nicht sehen und der Umgang war nur begleitet. Also war mit einer Sozialpädagogin, die nebendran stand, wenn der Vater mit seinem Kind Uno gespielt hat oder was auch immer. Und die Tochter ist mit 4 Jahren, also die war schon recht clever und maximal parentifiziert und in einer sehr ungesunden Symbiose mit der Mama, ist sie zur Mama gegangen, hat das erzählt. Und die Mama hat das nicht filtern können. Die hat nicht sagen können, hey, ich glaube, du erzählst mir da was. Sag mal, warum erzählst du mir nicht, was ihr gespielt hat? Weil hochstrittige Eltern haben so besondere Ohren, sage ich immer. Die hören nur das, was beim anderen Elternteil schlecht ist. Die Kinder, die könnten sagen, hey, wir hatten eine super Zeit, es war toll, wir waren schwimmen. Warum wart ihr schwimmen? Schwimmen ist gefährlich. Oder das Kind kommt mit einem super coolen Haarschnitt nach Hause nach dem Wochenende. Und dann sagt die Mama, warum hat er dir die Haare geschnitten? Was ist das für ein Aas? Und dann geht die Mama bis vor Bundesgericht, weil sie sagt, das ist bei uns das höchste Gericht in der Schweiz, weil sie sagt, ich will für meinen Sohn kämpfen, dass er die Haare niemals mehr so schneiden muss. Die Haare waren zu diesem Zeitpunkt bereits wieder lang. Und sie schütteln jetzt den Kopf, weil sie denken, naja, das gibt's doch gar nicht, aber das gibt's. Und die Menschen streiten. Manchmal denke ich, es gibt auf Englisch diesen Satz, why do you keep hitting your head against the wall? Und dann sagt die Person, because it feels so good when I stop. Weil es sich so gut anfühlt, wenn ich aufhöre. Und wenn man diesen Menschen diesen Krampf versucht zu nehmen und sagt, lassen Sie doch mal los, vergessen Sie, das ist doch nicht wichtig. Wichtig ist heute, Ihr Kind, jetzt. Dann sagen sie, oh, ich wusste gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Ich war in einer so hohen Anspannung. Und mit dieser hohen Anspannung geht auch einher ein vollständiges Fernbleiben von Mentalisierungsfähigkeit. Ich glaube, Sie hatten auch schon in einer Podcast-Episode dieses Wort, die Fähigkeit, darüber nachdenken zu können oder einfühlen zu können, was im anderen vorgeht und was das wiederum mit mir selbst macht. Also ich über diese Wechselwirkungen. Und hochstrittige Eltern können nicht mentalisieren. Diese Fähigkeit verlieren sie. Das heißt, sie sehen auch gar nicht, in welcher Not ihr Kind ist. Und Kinder sind ja sehr clever und sehr ressourcenvoll. Das sind ja geliebte Kinder. Das sind nicht Kinder, die unbedingt vernachlässigt wurden im klassischen Sinne. Also Ich sehe oft Kinder von sehr erfolgreichen Eltern, die unter der elterlichen Hochstrittigkeit leiden. Die Eltern sind Akademiker oder sonst sehr beruflich sehr erfolgreich. Die sehen auch meistens ziemlich gut aus, kann man sagen. Also die sind nicht so Restposten. Die sind super angezogen. Die kommen her, die präsentieren was. Und dann sieht man, wie gut die streiten können. Die funktionieren nur noch im Streitmodus. Wir sagen, es ist so ein Kampfmodus. Und das hat auch viel mit Fight or Flight zu tun. Also wenn man so gestresst ist, wenn man diesen früheren Partner sieht, der einem so viel zuleide getan hat, oder man das Gefühl hat, er hätte einem so viel zuleide getan, was dann passiert ist, dass wir sind sehr gestresst und unser Fenster der Möglichkeiten, die wir uns überhaupt noch verhalten können, das wird natürlich immer kleiner. Und das bedeutet auch, dass wir so zu destruktiven Mustern greifen, weil das naheliegende Muster sind, wie zum Beispiel wir kämpfen. Wir rufen unseren Anwalt an und sagen, jetzt gibst du es ihm, aber jetzt machst du bis zur höchsten Instanz. Oder wir flüchten. Das sind dann Väter und Mütter, die plötzlich einfach von der Bildfläche verschwinden, sich gar nicht mehr melden, so ganz weit weg sind. Oder die effektiv in einer Nacht- und Nebelaktion umziehen in eine andere Stadt. Und das kann dann schon ziemlich konfliktverstärkend wirken. Oder was wir auch sehen, ist, dass Menschen komplett blockieren. Also nicht nur auf WhatsApp, auf ihrem Handy, sondern die erstarren. Die werden so ganz maskenhaft und ganz, es sieht fast so aus, wie wenn jemand sehr schwer depressiv wäre. Und Kinder sind ja, die sind sehr clever und die merken sofort, wenn ihre Eltern in diesen Stressmodus switchen. Und die tun dann alles dafür, um ihre Eltern wieder einzuwickeln oder mit denen in Kontakt zu treten. Das heißt, Kinder können hoch auffällig sein, extrem bedürftig, sehr laut, oder sie sind extrem zurückgezogen im Sinne von versuchen, etwas auszugleichen, wenn ein Elternteil zum Beispiel sehr viel Platz braucht. Wir haben ein Mädchen gesehen, die hat eine Mama, die sehr viel Raum braucht, sehr laut ist, sehr aggressiv ist, hochstrittig mit dem Papa des Kindes. Und das Mädchen hat immer wieder so dissoziative Zustände gehabt, also wirklich, dass sie aus dem Körper gegangen ist, dass sie so taggeträumt hat. Und man denkt sich, wenn jemand nebendran steht und schreit, da kann man ja nicht so gut tagträumen, aber sie konnte das. Sie hat sich das beigebracht als Selbstberuhigungs-, als Selbstregulationsmethode. Und deswegen, man darf, diese hochstrittigen Eltern, die pressen viele Ressourcen, auf die gucken alle. Aber wie es den Kindern dabei geht, das geht sehr oft vergessen. Und das interessiert auch nicht so viele Menschen. Man sagt, ja, es ist halt schwierig für das Kinder, die Eltern, die so streiten. Aber ja, ich kann die Mama ja auch verstehen, weil der Papa ist wirklich ein Idiot. Und dann gehen die Kinder schon wieder vergessen. Schon wieder sprechen alle nur über die Erwachsenen.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass so ein Kind, das in dieser Situation steckt, und um nicht immer mit Mutter und Vater zu argumentieren, zu sagen, lebt bei Elternteil A und sieht Elternteil B nur am Wochenende. Oder jede zweite Woche oder wie auch immer. Also hat den festen Wohnsitz eigentlich bei Elternteil A. Und jedes Mal, wenn dann der Besuch bei dem anderen Elternteil wieder ansteht, gibt es diese Schimpfereien auf das andere Elternteil. Es ist immer mit irgendwie so einer, vielleicht sogar mit so einem Schuldgefühl verbunden für das Kind, dass man da ja jetzt hin möchte und das dem Elternteil, bei dem man lebt, erklären muss oder zumindest sagt, man darf ja dann auch irgendwie nicht so richtig sagen, man freut sich darauf, weil dann gibt's ja auch wieder eine Diskussion. Also da passiert ja wahnsinnig viel. Führt es nicht früher oder später dazu, dass auch wenn es dem Kind wehtut, dass das Kind vielleicht sagt, oh, vielleicht verzichte ich dann doch lieber darauf, zu diesem anderen Elternteil zu gehen, um dieser Konfliktsituation aus dem Weg zu gehen?
Also es ist ja nicht nur, dass die Eltern laut streiten. Ich finde ja auch diesen Silent Warfare, also diesen stillen Krieg, wo die Eltern sich nicht begrüßen. Ich hatte letzte Woche in meiner Praxis zwei Eltern, die haben ein 7-jähriges Kind. Das Kind hat Suizidgedanken, weil es den Papa so lange nicht gesehen hat. Also das hängt mit diesem Kontaktabbruch zusammen. Und die Eltern, beide Eltern, Feuer und Flamme für eine Beratung bei mir, die haben sich nicht Hallo gesagt. Jetzt, wenn ich ihr Kind wäre und ich sehe Papa und Mama, zwei Menschen, die sehr gut im Leben stehen, und die sagen sich nicht mal Hallo. Ich meine, das löst in mir sofort Stress aus. Weil ein Hallo kann schwierig sein, es kann aggressiv sein, es kann fordernd sein, es kann depressiv wirken, es kann enttäuscht wirken, es kann traurig sein, es kann sich, ein Hallo kann sich einsam anhören. Aber kein Hallo, das lässt zu viel Interpretationsspielraum. Und das ist auch der Grund, wenn wir Kontaktabbrüche sehen, wir sehen sie leider sehr häufig, weil Sie dürfen nicht vergessen, von diesen 10%, die hochschrittig sind, verlieren rund ein Viertel dauerhaft den Kontakt zu einem Elternteil. Also sie verlieren einen Elternteil als Folge. Jetzt können Sie sagen, ja, das Kind hat das gewählt, aber das Kind hat keine Wahl. Das Kind liebt beide Eltern und dies ist wirklich für das Kind, das ist eigentlich so die Baseline. Ein Kind liebt beide Eltern, ein Kind will mit beiden Eltern sein, auch wenn die Eltern nicht so toll sind, aber ein Kind will beide Eltern haben, die sind dafür, so sind sie gemacht, die Kinder. Und jetzt streiten diese Eltern, dann irgendwann beginnt das Kind diese Aggression und diese Vorwurfsstimmung gegen sich selbst zu richten. Und dann ist es eigentlich man könnte fast sagen, ein gesunder Schritt des Kindes zu sagen, ich distanziere mich von der Streiterei, ich nehme mich selbst raus. Aber leider führt in der Regel genau diese Form von Kontaktverweigerung zu noch mehr Drama. Können Sie sich vorstellen? Ich stelle fest in meiner Praxis, das Drama oder die Reaktion der Behörden oder der Umgebung wird noch stärker, wenn ein Kind zu der Mutter den Kontakt abbricht. Zum Vater, da sind wir uns ein bisschen gewöhnt. Naja, ich hatte auch keinen Papa, ist kein Problem, sagen mir dann die Eltern. Ich weiß auch nicht, wo mein Papa war. Und dann staunen sie, dass sie selbst hochschrittig sind mit ihrem Partner. Aber für die Kinder ist dieser Kontaktabbruch mit sehr viel Stress verbunden. Sie denken zwar, dann ist alles vorbei, dann habe ich meine Ruhe, aber dann fängt der Stress erst an. Und es ist sehr gefährlich für Kinder, den Kontakt abzubrechen, weil sie oft ohne Hilfe von außen nicht mehr aus dieser Situation rauskommen. Und das sind manchmal auch Kinder, die haben Aussagen gemacht über den anderen Elternteil im Sinne von, der hat mich angefasst, der hat mich geschlagen, der hat Alkohol getrunken oder Drogen konsumiert in meiner Anwesenheit. Ist alles möglich? Es ist ja eine provokative Aussage. In meiner Erfahrung werden die meisten Missbrauchsvorwürfe in Sorgerechtsstreitigkeiten hervorgebracht. Und die überragende Mehrzahl dieser Vorwürfe lassen sich nicht justizieren. Also lassen sich nicht belegen. Ich glaube, manchmal auch sind diese Vorwürfe auch ein Mittel in einem Sorgerechtskonflikt, um sich Ruhe zu verschaffen und Platz zu verschaffen.
Wenn ich mich als Kind die ganze Zeit immer nur damit beschäftige, wie es gerade meiner Mutter oder meinem Vater geht, und ich immer nur versuche, da irgendwie keine Themen hochkochen zu lassen, die dann wieder zu einer Eskalation führen, fange ich dann nicht irgendwann auch an, meine eigenen Bedürfnisse irgendwo ganz, ganz weit hinten in der Ecke zu verstecken und erst recht nicht zu kommunizieren, vor allem wenn es welche sind, die mir selbst unangenehm sind?
Natürlich, also das geht nicht mal so lange. Wir sehen so 4 Kategorien von Kindern. Wir sehen die Überangepassten, das sind so die musterhaften Klavierschülerinnen, die schulisch sehr stark sind, die irgendwann mal aufhören zu essen. Das sehen wir, also das Nahrungsaufnahme, also das geht dann in Richtung Körperbildstörung, Essstörung, so, das sehen wir. Also wir haben internalisierende Störungen, die wir oft sehen, wir sehen aber auch externalisierende Störungen. Kinder, die sehr auffällig werden, die so eine ADHS-Symptomatik haben, aber dann testet man sie, sie haben eigentlich kein ADHS, sie sind einfach unter Dauerstress mit ihren Eltern. Was wir auch sehen, ist Kinder, die sehr viel gamen, also und vor allem viele Games, die wirklich nicht für ihr Alter sind. Also wenn man einen 11-Jährigen sieht, der World of Warcraft spielt, dann, also in mir, da passiert etwas bei mir, da merke ich so, huh. Und die gamen dann nicht 2 Stunden an einem Wochenende, die gamen so 12 Stunden. weil wenn man gamet, dann ist man nicht da, wo gestritten wird. Und das sehen wir, und wir sehen Kinder, die regredieren, das heißt Kinder, die plötzlich so babyhafter werden, die plötzlich nicht mehr Sachen machen können, die sie vorher selber machen konnten. Das sehen wir auch. Und alle diese Kinder von sehr stark hoch eskaliert strittigen Eltern, die sind alle in Psychotherapie. Alle. Wirklich alle. Und meine Hypothese oder meine Beobachtung ist einfach, dass die Psychotherapeuten sich da auch oft vor dem Karren dieses Konflikts spannen lassen.
Wie kann denn solchen Eltern und damit auch den Kindern am Ende geholfen werden in so einer Situation? Also gibt es Wege, wie ich diese Hochstrittigkeit irgendwie irgendwann mal auflösen kann mit professioneller Hilfe?
Also ich glaube, es gibt etwas, das ist ganz einfach, das kann man selbst machen. Packen Sie sich den besten Freund, den Sie haben, der Ihnen sagt, der Ihnen einen Spiegel vorhält, der so groß ist wie Sie. Weil diese Selbstreflexion, das ist ja wie so eine Vorstufe zur Mentalisierungsfähigkeit, die ist geht wirklich abhanden gekommen. Und diese Eltern können sich nicht sehen, wie sie sich verhalten. Und wenn man da einen guten Freund hat, aber stellen Sie sich vor, ich denke, ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, und sie war über viele Jahre hochstrittig mit dem Vater ihrer Tochter, ihrer wunderbaren Tochter. Und ich habe dann versucht, ihr so einen Spiegel hinzuhalten, und sie hat, es gab wirklich fast einen Bruch in unserer Freundschaft. Und das ist auch die Schwierigkeit. Wenn Eltern sich trennen, haben die meisten ihrer Freunde nur noch Kontakt zu einem Elternteil. Und dies bedeutet, dass wahrscheinlich auch Partei ergriffen wird für diesen Elternteil. Jetzt so einen kritischen, guten Freund zu haben, der sagt, hey, komm mal, aber das war jetzt wirklich scheiße, was du gemacht hast. Oder ich fand es nicht okay, wie du mit deiner früheren Freundin, mit der Mama deiner Tochter gesprochen hast. Sag mal, geht's noch? So ein guter Freund ist Gold wert. Das ist sehr viel. Das kann man schon mal machen. Dann kann man sich in einer Einzelpsychotherapie Gedanken darüber machen, über sein Konfliktverhalten und auch darüber, welchen Beitrag, welchen Anteil man am Entstehen in dieser Situation hat. Das finde ich auch. Ich sehe es manchmal so, Väter und Mütter, die wirklich in Psychotherapie gehen und die sich auch konfrontieren lassen mit ihrem Verhalten in diesem Konflikt. Und die machen große Fortschritte. Dann finde ich, was nicht gut hilft, welche Methode ist, juristisch weiterzustreiten. Also man wird von einem Gericht nicht das Gefühl bekommen oder ein Persilschein von, hey, Sie sind aber ganz okay, Sie streiten da Papa. Und es gibt im Gericht, ein Gericht oder eine behördliche Instanz kann diesen Konflikt nicht für einen lösen. Man kann das nur selbst lösen für sich. Und was man auch machen kann, damit, wenn man so in einer Konfliktsituation steckt, ist, dass man sich überlegt, dass man selbst die Verantwortung für den Konflikt hat und dass man sich wieder an den anderen Elternteil insofern annähern müsste, damit dieser andere Elternteil bereit ist, den Konflikt mit einem aufzulösen. Es braucht, um zu streiten, zwei. Genauso wie es für ein Kind in der Regel zwei Personen braucht. Das hilft, dann hilft bestimmt für einige niederschwellige Fälle, also die noch nicht so lange streiten oder die nur in ein paar Punkten streiten, hilft, finde ich, den Kinder im Blick-Kurs ganz hilfreich. Das ist so ein niederschwelliges psychoedukatives Programm. Da geht man in einen Kurs, 6 oder 8 Kursabende, wo man nicht mit dem anderen Elternteil, sondern nur man selbst geht dahin, und da lernt man etwas über Konflikt und über Stressabbau. Genau. Und dann für die richtig harten Fälle gibt es Kinder aus der Klemme. Das ist ein Interventionsprogramm, das aus den Niederlanden stammt. Da muss man sich vorstellen, da geht man in einer Gruppe mit 5 anderen Elternpaaren, die auch streiten, und den Kindern. Die Kinder sind dabei und bezeugen, wie die Fortschritte sind, die die Eltern machen. Kinder aus der Klemme ist ein, genau wie Kinder im Blick, ist ein validiertes, relativ effektives Programm. Für die streiten, finde ich Klemme besser als für die ein bisschen Trennungsdrama haben. Das ist was anderes als hochstrittige Eltern. Und was ich auch gut finde für hochstrittige Eltern, wenn es so um materielle Dinge geht, könnte man es trotzdem noch mit einer Mediation versuchen. Die Mediatoren haben ja auch schon sehr viel gesehen und können sehr viel. Das, was auf jeden Fall nicht funktioniert, ist, wenn man nichts macht. Also irgendetwas machen, das hilft sehr. Und ich finde auch immer gut, wenn man die Kinder an den Fortschritten und an der, am sanfter werden mit dem anderen, wenn man sie daran teilhaben lässt. Nicht nur am Streit, sondern auch da an den Fortschritten, die man macht.
Sie mit Ihrer professionellen Brille und auch mit Ihrer Erfahrung auf das Thema, ich stelle mir das trotzdem schwierig vor, wenn jetzt eine Mutter, ein Vater zu Ihnen zum Beispiel kommt und diese ganze Situation schildert und dann erzählt, ja, und das andere Elternteil geht ganz schrecklich mit dem Kind um und das Kind möchte da eigentlich auch gar nicht sein und das ist so eine starke Belastung und das Kind geht da nur hin, weil es sich verantwortlich fühlt und all diese vielen, vielen Dinge, also schildert diese Situation eigentlich als ganz schrecklich für das Kind und das müsste man irgendwie auf jeden Fall stoppen oder verändern oder wie auch immer. Wo sehen Sie denn da oder wie finden Sie denn heraus, ob da wirklich das der Fall ist, was da geschildert wird? Also ob es wirklich so schlimm ist für dieses Kind oder ob es am Ende so eine ja hochstrittige Situation ist, in der das quasi bei Ihnen vorstellig werdende Elternteil vor allem darauf fokussiert ist, die Situation ganz schrecklich darzustellen, um selbst Recht zu bekommen, um selbst Unterstützung, Bestätigung zu bekommen und dann vielleicht sogar bis hin zu einer Gerichtsverhandlung, wo es um Sorgerecht geht, dann vielleicht auch das alleinige Sorgerecht zu bekommen.
Ich glaube, es gibt einen Schweizer Familienrechtspsychologen, der ist in Basel, der sagt, dies ist wie Knoblauch, man riecht das, man kann machen, was man will, aber man riecht's. Ich riech's nicht, ich habe wahrscheinlich nicht so eine gute Nase, aber was ich höre diesen Leuten zu und ich versuche sie zu verstehen und es gibt so ein paar, ich würde sagen so ein paar Hard Facts, die recht schnell zum Vorschein treten, nämlich Eltern, die behaupten, ihr Kind wolle den anderen Elternteil nicht sehen und es hätte auch gar keinen Grund, es sei einfach so und wie solle die Mama oder der Papa denn etwas machen, weil also die wollten einfach nicht zum anderen Elternteil. So, das ist, da denke ich immer, ist da wohl vielleicht ein Konflikt? So. Ganz viele Eltern sagen mir auch, meine Ex-Frau oder die Mutter meiner Kinder oder sie oder die Alte oder wie auch immer, die raubt mir den letzten Nerv. Dann weiß ich ja auch, dass es ein Konflikt ist. Justine Mandlavik und Margret Wisser, die das Kinder aus der Klemme-Programm eigentlich gegründet haben, entwickelt haben, die hatten früher beim Kinderjugendtraumacenter, bei denen sie gearbeitet haben, zusammen mit dem Lorenzhaus, sie hatten oft Kinder, die sind mit diffusen PTSD-Symptomen gekommen. Man hat die therapiert nach den besten Leitlinien, die es überhaupt gibt. Und es ging denen nicht besser. Man dachte ja, aber hey, wir machen doch alles, wie es, das sollte doch eigentlich gehen. Und der Hintergrund dessen war, dass die Eltern der Kinder ungehindert, ungebremst weitergestritten haben. Und wenn Sie mich fragen, wie erkennen Sie, dass jemand hochstrittig ist? Also diese Person, die Sie vorhin beschrieben haben, die ist garantiert hochstrittig. Also Kontaktabbrüche sind ein gutes Kriterium. Wir gucken auch an, wie lange sind diese Eltern schon getrennt. Wenn man ein Jahr getrennt ist, dann kann man nicht anfangen, von einer Hochstrittigkeit zu sprechen. Also wer dann immer noch streitet, der könnte vielleicht in die Gefahrenzone kommen. Auch häufig diagnostizieren sich diese Menschen, dass sie sagen, mein Ex ist ein Autist und deswegen hat er keine Empathie, deswegen ist es für ihn unmöglich, sich in das Kind hineinzuversetzen, deswegen kann er auch nicht gut für die Kinder sorgen. Dann spricht man und denkt man, ah ja, Autist, ja, das ist ja manchmal schwierig, ein bisschen mit der Perspektivenübernahme, aber Und dann hat man ein Gefühl für diesen Menschen und ein Rapport, also man kann dann wirklich auch sich mit dieser Person verbinden. Und dann kommt der andere Elternteil und sagt, ja, ich war bei einer Abklärung zum Thema Autismus und hat bei mir autistische Tendenzen festgestellt, aber ich bin weder ein Asperger-Autist noch irgend sowas und ich möchte gerne mein Kind mehr betreuen. Und dann merkt man so, man muss sich selbst auch immer wieder gerade auf Null stellen und dass ich wirklich so versuche, unvorher eingenommen und auch mit einer gewissen Offenheit und Neugierde auf diese Menschen zuzugehen. Und aber wenn sie sich diagnostizieren, vor allem mit Narzissmus, mit Borderline, mit Psychopathie, dann höre ich da schon ein bisschen besser hin und überlege mir, könnte es sein, dass sie einen Konflikt haben. Manchmal kann man die Leute auch einfach direkt rausfragen, wie lange streiten sie schon? Und dann können sie einem das sehr genau sagen. Und was war der Schock? Ach, was war so schlimm? Ah, okay. Und was sind ihre verletzten Gefühle? Und wenn sie so verletzt werden, wenn sie sich so verletzt fühlen, wie werden sie dann? Was machen sie dann? Ja, dann hat mir eine Mama gesagt, dann habe ich ihm Pferdemist, die hatten offenbar ganz viele Pferde, habe ich ihm in den Briefkasten seiner neuen Wohnung gelegt. Und dann habe ich mich besser gefühlt, aber nur für 10 Minuten. So, genau. Ja. Das ist so, womit ich mein tägliches Brot verdiene.
Vielleicht zum Abschluss nochmal eine etwas härtere Frage oder einen härteren Verlauf. Wir haben zum Anfang schon darüber gesprochen, was das mit den Kindern macht. Wir haben auch über emotionalen Missbrauch gesprochen. Gibt es denn auch eine Schwelle in dem Kontext der Hochstrittigkeit, wo Sie sagen würden, okay, das funktioniert hier gar nicht, das ist so eine hohe Belastung, so eine hohe Gefahr für das Kind, weder das eine Elternteil noch das andere bekommt es hin. Wir haben hier wirklich eine Kindeswohlgefährdung, die in einem Ausmaß vorhanden ist, dass wir dieses Kind eigentlich nicht in der Betreuung dieser beiden Elternteile, egal in welcher Konstellation, belassen können.
Als Sachverständige, die Gutachten für Gericht und Behörden schreibt, begegnen mir solche Kinder leider auch. Und ich habe immer, früher hatte ich sehr viele Hemmungen, weil man so gesagt hat, ja, in der Schweiz sagen wir den Besuchsrechtsstreitigkeiten, das ist ja nicht so ein Ding. Aber ich habe erst mit den Jahren verstanden, wie groß die Belastung ist. Für mich, bezüglich der klinischen Relevanz, spielt es keine Rolle, ob die das Kind grün und blau schlagen oder ob sie das emotional misshandeln mit der Hochstrittigkeit. Das ist genau gleich schädigend. Man sieht den Schaden einfach erst später. Und wir hatten wirklich leider, vor allem seit ich selbstständig bin, schon mehrfach die Situation, dass wir der Richterin oder dem Richter oder dem Behördenmitglied empfehlen mussten, dass das Kind in Obhut genommen wird, also fremd platziert wird. Und damit setzt man die Eltern natürlich massiv unter Druck, wenn man sagt, hör mal, euer Konflikt macht euer Kind kaputt. Aber auch eine Fremdplatzierung hat ja eine traumatische, kann traumatisch wirken. Und obwohl die Kinderheime und Wohngruppen, die es heute gibt, natürlich viel, viel besser und professioneller sind als vielleicht noch vor 50 Jahren, können wir wirklich sagen, da bezahlt ein Kind den Preis für das Unvermögen seiner Eltern. Und da kann man den Eltern eigentlich nur raten, beenden Sie Ihren Konflikt, machen, egal was es kostet. Sie beendet diesen Konflikt. Dann hat man aber Eltern, die sagen, ich werde nie mehr mit diesem Mann sprechen. Das können Sie vergessen. Das mache ich nicht. Und denen ist es lieber, ihr Kind ist fremdplatziert, als dass sie den Konflikt auflösen müssen. Und da wird man dann manchmal auch sprachlos und hat das Gefühl, so, ich meine, warum haben sie ein Kind bekommen, wenn sie es jetzt nur noch kaputt machen wollen? Und das war der letzte moralische Einschub für heute. Also ich kann mich da auch wieder ich gehe oft in die Supervision, ich bespreche mich mit meinen Mitarbeiterinnen, aber auch mit Berufskolleginnen, mit Kinderanwälten und dann bin ich wieder auf Null gestellt und kann wieder sagen, okay, wir arbeiten wieder weiter. Weil es ist auch wichtige Arbeit. Und sinnvolle Arbeit. Und am stolzesten bin ich auf zwei Eltern, die waren bei mir in Kinder aus der Klemme. Übrigens zwei Deutsche. Die hatten ihre Tochter, wurde für 2 Jahre fremdplatziert, weil sie so psychosomatische Lähmungserscheinungen hatte, weil ihre Eltern haben so doll gestritten. Und die haben in Kinder aus der Klemme so große Fortschritte gemacht, dass sie ihr Kind wieder zu sich nehmen durften. Und die Mama hat Riesenschritte gemacht und hat dann zugesagt, dass ihr Kind mit dem Papa wieder nach Deutschland zurück umziehen darf. Und dem Kind geht's jetzt gut. Sie hat viele Freundinnen und sie ist zufrieden. Wenn das kein Erfolg ist, von Eltern, die die Kurve bekommen haben.
Na, das macht doch Mut, dass es auch einen Ausweg geben kann aus der Situation.
Den gibt's. Und nicht immer muss dafür ein Kind fremdplatziert werden.
Ich danke Ihnen sehr für die Zeit und dass wir mehr über dieses Thema lernen durften. Ich glaube, das war sehr aufschlussreich. Vielen, vielen Dank.
Ja, gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.